Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz oder im Internet auf rdl.de mit dem zweiten von drei Beiträgen zum Thema Antifeminismus in der Postmigrationsgesellschaft. Diese Beiträge sind Teil eines Medienprojekts der Freiburger Innenzeitung mit dem gleichnamigen Titel, das im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben gefördert wird. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung. Mein Name ist Nadja und ich begleite euch durch die Beiträge. Heute legen wir den Fokus auf türkischen Rechtsextremismus und fragen uns, was sind seine ideologischen Merkmale und in welchem Zusammenhang steht er zum Antifeminismus in der Postmigrationsgesellschaft? Um dem nachzugehen, sprachen wir mit Rojda Aslan, Expertin für Menschenrechte, und auch diesmal haben wir Rojda Aslan den Zugang zur Thematik selbst erklären lassen.
Vom Beruf her bin ich Juristin und arbeite an der Schnittstelle Völkerrecht, Völkerstrafrecht, Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und so weiter. Und der Grund, wieso ich mich auch mit dem türkischen Rechtsextremismus beschäftige, ist natürlich erstens, weil ich einen kurdischen Hintergrund habe. Der zweite ist, dass Rechtsextremismus und extremistische Ideologien sehr viel mit Genozid und Hassgewalttaten zu tun haben. Und somit habe ich mich dann im Laufe meines Berufs auch dann mit dem türkischen Rechtsextremismus beschäftigt, weil er auch nicht nur mich, aber auch sehr viele meiner kurdischen Mitfreundinnen, Freundinnen auch betroffen hat, vor allem in der Schulzeit und auch im Nachhinein.
Wenn wir uns mit türkischem Rechtsextremismus beschäftigen, kommen wir nicht an den sogenannten Grauen Wölfe vorbei. Doch wer sind die Grauen Wölfe und was sind ihre ideologischen Merkmale? Rojda Aslan beschreibt die Grauen Wölfe so.
Die türkischen Grauen Wölfe, die haben ihren Ursprung im späten Osmanischen Reich. Und die bekannte jungtürkische Bewegung, also der Kemalismus, hat auch die Grundlage der Ideologie vom türkischen Rechtsextremismus. Und das Ziel und die Ideologie dieses Rechtsextremismus ist eben eine Schaffung eines großtürkischen Reiches. Das nennen die auch den Turan. Das Ziel ist, ein ethnisch homogenes großtürkisches Reich zu schaffen, in dem eben Minderheiten, die in diesen Regionen leben, insbesondere Kurdinnen, Armenierinnen, Alevitinnen, Esidinnen, Pontusgriechen und so weiter, absolut abgelehnt werden. Ja, ganz bekannte Feindbilder, habe ich ja eben schon aufgezählt, sind aber auch Juden und Jüdinnen. Also es ist im türkischen Rechtsextremismus ist eben auch der Antisemitismus sehr stark verbreitet. Und es werden Völkermorde verleugnet. Es gibt auch sehr starke Parallelen zum Nationalsozialismus, weil das auch sehr viel damit zu tun hat, dass damals nach der Republiksgründung der Türkei auch die türkische rechtsextreme Bewegung mit dem Nationalsozialismus in Kontakt war und auch im engen Austausch waren.
Rebecca Blum beschrieb Antifeminismus im ersten Beitrag als Gegenbewegung zum Feminismus und als Ideologie zur Sicherstellung patriarchaler Verhältnisse. Deshalb macht es durchaus Sinn, nach den Verhältnissen im Zusammenhang des türkischen Rechtsextremismus zu forschen und den Geschlechterverhältnissen dieser Bewegung. Rojda Aslan sieht vor allem Zusammenhänge, was die Rolle der Frau innerhalb verschiedener extrem rechter Bewegungen angeht.
Also die Rolle der Frau bei den Grauen Wölfen ist auch eigentlich sehr ähnlich mit dem im deutschen Rechtsextremismus. Das heißt, die Rolle der Frau wird eingeschränkt, zu limitiert auf die Reproduktion und Nationalerhaltung der Bevölkerung. Das heißt also, wenn man sich die Sagen im türkischen Rechtsextremismus anschaut, zum Beispiel gibt es die Asena-Legende oder Asena-Saga. Asena ist eine wolfsähnliche Göttin, die schafft einen kleinen Jungen, also einen türkischen Jungen, zu retten und gründet mit diesem dann den neuen Stamm des türkischen Volkes. Und somit wird also die Rolle von Asena und der Frau als Mutter des Volkes und die Quelle von Kontinuität dieser Bevölkerungsgruppe dargestellt. Und das sind ganz bekannte patriarchale, konstruierte Geschlechterrollen, die eben die Rolle der Frau auf ihre Reproduktion reduzieren. Und wenn man sich die Frauen im türkischen Rechtsextremismus bzw. unter den Grauen Wölfen anschaut, spielt zum Beispiel die Erziehungsarbeit der Mütter eine sehr große Rolle. Also man sieht ja sehr viele Frauen zum Beispiel bei Fußballspielen, auch hier in Deutschland, also in Europa sehr stark, oder halt auf so Autokorsos nach Türkei-Wahlen in Deutschland, wo eben sehr viele Frauen vertreten sind und dann zum Beispiel auf ihren Wangen drei Halbmonde tätowiert haben, eingekleidet in türkischen Flaggen und anderen, insbesondere rechtsextremen Symboliken, in Begleitung mit zum Beispiel dem türkischen Wolfsgruß. Wenn man sich die Interviews oder so Reportagen über diese Autokorsos, diese Fußballspiele anschaut, dann fallen auch immer sehr oft rassistische und nationalistische Slogans von diesen Frauen. Es gab auch mal ein Interview zu oder von türkischen Frauen, die eben in diesen Strukturen involviert sind. Und dort wird auch deutlich, dass also der Grund, wieso diese Frauen in diesen Strukturen sind, ist, weil eben diese politische Ansicht aus der Familie kommt. Also das heißt, also die ersten Berührungskontakte und Punkte durch ihre Väter, durch Onkel, durch eben die familiäre politische Ansicht. So wird eben auch die Rolle der Frau im türkischen Rechtsextremismus gesehen. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, also es gibt Kulturvereine vom türkischen Rechtsextremismus in Deutschland, weil die werden halt verharmlost. Also die Strukturen der Grauen Wölfe werden in Deutschland relativ ja, verharmlost. Und damals kamen zum Beispiel in den Medien Fotos raus, wo eben Rollenspiele mit Kindern gespielt wird. Und dort sieht man ganz klar diese Rollen der Weiblichkeit und Männlichkeit, also diese gesellschaftlich konstruierte Geschlechterrollen, wo eben kleine Jungs die Rolle der Soldaten erhalten und somit Soldaten spielen. Also dieser Heroismus, dieses Heldentum des Türkischseins, und kleine, jüngere Mädchen kriegen die Rolle der Mütter. Das ist so, was ich beobachten kann über die Rolle der Frau im türkischen Rechtsextremismus.
Die beschriebene Arsena-Legende ist aber kein vergessener Mythos, sondern findet auch dieser Tage Beachtung.
Also die Arsena-Legende ist noch sehr, sehr präsent in den Communities der Grauen Wölfe. Das sieht man insbesondere in Schulen, wo eben Mädchen mit türkischem Hintergrund auch den Namen, den Vornamen Asena tragen. Also ich hatte damals in der Schulzeit auch eine Person, die diesen Vornamen hatte. Das heißt, man sieht also, dass auch in der heutigen Zeit, obwohl wir ja auch in Deutschland leben und nicht mehr in der Türkei, dass eben diese rechtsextreme Ideologie weitergetragen wird und auch Namen wie Asena eben auch an junge Mädchen weitergegeben werden.
Rojda Aslan sieht in der Frage der Männlichkeit bei der türkischen extremen Rechten besonders zwei Aspekte, die betrachtenswert sind. Zum einen das gesellschaftliche Bild des Helden.
Das ist ja auch eine gesellschaftlich konstruierte Geschlechterrolle. Das heißt halt so, im türkischen Rechtsextremismus spielt die militärische Maskulinität eine sehr große Rolle. Das bedeutet also, dass eben der Mann als der Held des Landes oder der Bevölkerung gesehen wird. Also dieses Heldentum und auch diese Überlegenheit des Türkischseins spielt eine sehr, sehr große Rolle. Krieg ist zum Beispiel, was eigentlich sehr traurig ist, immer eines der Gründe, die politisch ausgenutzt wird, um eben die Wählerschaft auf sich zu kriegen, also auf die eigene Seite zu kriegen. Das heißt also, dass mit Krieg und mit offensiven Angriffen politisch geworben wird, damit diese Partei die Wahlen gewinnt. Und das ist halt auch das Traurige, wenn man sich eben die Türkei-Wahlen anschaut, dass immer mit Krieg und mit Hass und mit Gewalt versucht wird, die Wählerschaft auf sich zu kriegen.
Der zweite Aspekt stellt in den Augen von Rojda Aslan ebenfalls eine ernstzunehmende Gefahr dar, die bei ihrer Arbeit immer wieder auftaucht.
In diesem Kontext ist auch wichtig zu erwähnen, dass als die MHP sich gegründet hat in den 70er Jahren, dass die sich aus dem Grund gegründet hat, um paramilitärische Gruppen zu erstellen. Das heißt, es war jetzt nicht einfach nur eine Ideologie, eine rechtsextreme Ideologie, die jetzt erschaffen wurde, sondern es wurde explizit und gezielt Männer rekrutiert, um paramilitärische Gruppen aufzubauen. Und diese Personen wurden, also es waren Tausende, wir reden hier von Tausenden von türkischen Männern, die in Kommandoeinheiten paramilitärisch ausgebildet wurden. Das heißt, sie haben auch Waffen bekommen. Sie wurden ausgebildet, eben wie man mit Waffen umgeht. Es ist also eine ganz soldatische Ausbildung mit rechtsextremen Ideologien verbunden. Und das ist ja das Gefährlichste. Diese paramilitärischen Gruppen haben sehr viele Pogrome ausgeübt. Das heißt also, auch in der Arbeit, mit der ich mich beschäftige, also mit Genoziden, mit Kriegsverbrechen, haben diese rechtsextremen Ideologien, spielen eine sehr essentielle Rolle, weil eben diese Feindbilder und diese Hassgewalttaten innerhalb dieser Strukturen dazu führen, dass Menschen getötet werden. Das heißt, es passieren Massaker, es sind sehr viele Pogrome in der Türkei passiert, sei es das Maraş-Massaker, das Çorum-Massaker, auch in Sivas, wo eben diese paramilitärische Gruppen Menschen umgebracht haben, nur weil sie eben deren Ideologie nicht entsprechen. Und da erkennt man ja auch die Rolle des Mannes, dass es eben nicht nur, ne, ein Soldat sein oder Held sein, sondern auch aktiv gegen Feindbilder anzukämpfen.
Vorher ist im Zusammenhang mit den Grauen Wölfen auch bereits MHP gefallen. Roşta Aslan erläutert, was sich hinter diesem Kürzel verbirgt. In der weiteren Folge erläutert Roşta, wie die MHP als türkische extremrechte Partei auf die Aspekte Gleichstellung, Frauenrechte und Diversität blickt.
Die türkischen Grauen Wölfe oder der türkische Rechtsextremismus, die hat ja auch einen politischen Arm. Und in der Türkei nennt sich also die MHP steht für Nationalistische Volkspartei. Also kann man das übersetzen. Und diese MHP ist sehr stark männlich dominiert. Das heißt also, es gibt weder eine Frauenquote, noch gibt es Frauen in Führungspositionen. Es gibt Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel heute eine Frau, also die heißt Meral Akşener. Sie ist aber eher eine Seltenheit. Deswegen spielt die Frau in Ebenen, wo eben diese, ja, Männlichkeit und dieses Patriarchale dominiert wird, überhaupt keine Rolle. Deswegen sind auch Frauen marginalisiert in diesen rechtsextremen Strukturen und ihre Rolle wird nur reduziert auf eben ihre Reproduktion und Nationalerhaltung der türkischen Bevölkerung. Diversität spielt hier absolut keine Rolle, weil eben die Ideologie ist, dass das türkische oder dass die Türkvölker überleben sollen in den Regionen. Also es gibt ja die drei Halbmonde im türkischen Rechtsextremismus und die repräsentieren ja drei Kontinente. Das ist einmal Europa, Asien und Afrika. Und das Ziel ist es, dass eben dieses großtürkische Reich etabliert wird ohne jegliche Diversität. Also alles, was nicht türkisch und was nicht muslimisch ist, wird abgelehnt. Ja, es gibt absolut keine Toleranz für Diversitäten, für sprachliche Vielfalt, ethnische Vielfalt, was ja insbesondere im Nahen Osten der Fall ist. Also ich hatte zwar vorhin Minderheiten erwähnt, aber wenn man sich die Region anschaut, gibt es ja dort keine Minderheiten, so wenn man sich das so betrachtet. Also zum Beispiel die Kurden und Kurdinnen im Nahen Osten sind ja keine Minderheit. Die Region Kurdistan wurde ja auf vier Staaten getrennt und dadurch sind wir in jeden vier Staaten eine Minderheit. Aber wenn man sich die Region anschaut, stellen Kurden und Kurdinnen keine Minderheit dar. Aber nochmal zurück zu der Frage, nein, Diversität wird nicht akzeptiert und das Ziel ist es eben, die Turkvölker zu vereinen.
Antifeminismus betrachtet Roşta Aslan intersektional. Das bedeutet, dass demnach verschiedene Formen von Diskriminierung, zum Beispiel aufgrund des Geschlechts, Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, sich überschneiden würden, miteinander verwoben seien und zusammenwirkten, wodurch spezifische Mehrfachdiskriminierungserfahrungen entstünden, die ein komplexes Zusammenspiel von Machtstrukturen wie Patriarchat, Rassismus, Klassismus und so weiter darstellten. Wie sich das in Bezug auf die Grauen Wölfe darstellt, erklärt Roşta wie folgt.
Ja, das hat halt sehr viel mit den Feindbildern dieser Ideologie zu tun. Das heißt also, wenn man sich die Feindbilder anschaut, dann sind es ja Juden, Jüdinnen, Kurdinnen, Armenierinnen, Aleviten, Jesidinnen, auch Pontusgriechinnen. Quasi alles, was in dieser Region nicht türkisch und nicht muslimisch ist. Also das heißt also, dass Frauen aus diesen unterschiedlichen Gruppierungen, also kurdische Frauen zum Beispiel, intersektional von diesem Rassismus und von diesen Antifeminismen betroffen sind, weil sie eben nicht nur dieser ethnischen Minderheit angehören, sondern eben auch Frauen sind und Frauen sowieso in allen Regionen und in allen Bevölkerungen marginalisiert sind. Kurdisch-alevitische Frauen sind zum Beispiel nochmals intersektionaler betroffen als wie zum Beispiel kurdisch-muslimische Frauen oder türkisch-alevitische Frauen, weil kurdisch-alevitische Frauen kein Merkmal mit dieser Ideologie teilen. Das heißt, kurdisch-alevitische Frauen sind weder türkisch noch muslimisch. Das heißt, sie haben keine einzige Eigenschaft, die sie eben mit der Ideologie dieses türkisch-muslimisch Seins teilen. Und dadurch leiden kurdische Frauen, kurdisch-alevitische Frauen viel mehr unter diesen Antifeminismen. Und kurdisch-alevitische Frauen werden auch oft in den Strukturen und von den Leuten unter den grauen Wölfen auch sexualisiert und auch objektifiziert.
Blicken wir auf die AKP, der türkischen Regierungspartei Erdogans, die eine ideologische Nähe zur MHP, also der Ursprungspartei der Grauen Wölfe, besitzt, mit ihr koaliert und zusammenarbeitet, aber selbst auch in Teilen extrem rechte Positionen vertritt. Sieht Roşda Arslan auch Gemeinsamkeiten, was die Rolle der Frau in diesen politischen Milieus angeht? Nach Roşda gibt es einen speziellen Begriff, der die ideologische Gemeinsamkeit zwischen AKP und MHP beschreibt.
Die AKP ist ja jetzt schon seit mehreren Jahren Koalitionspartner mit der MHP, aus dem Grund, weil die AKP eben in den letzten Wahlen keine Mehrheit erreichen konnte. Es gibt natürlich einzelne Unterschiede, aber grundsätzlich sind beide Strukturen relativ ähnlich. Es gibt sehr viele Parallelen dadurch, dass es ja auch unter den Grauen Wölfen auch zwei Strömungen gibt. Das heißt also, es gibt einmal dieses Rechtsextreme, basiert auf das Türkischsein, aber es gibt auch eine weitere, noch konservativere Synthese und Strömung, die sich etabliert hat. Diese nennt man türkisch-islamische Synthese. Und die hat natürlich sehr viele Parallelen mit der AKP, weil dort eben dieses türkisch und islamisch Sein geteilt wird. Also diese zwei Identitäten sind Voraussetzungen für den perfekten Türken. Und in der AKP ist das so, dass Erdogan sehr oft sogar erwähnt hat, dass Frauen mindestens 3 Kinder kriegen sollten. Also damit wirbt er während Wahlen. Und er reduziert die Rolle der Frau wieder auf die Reproduktion der Frau. Und es ist eben dieses patriarchale, konstruierte Geschlechterrolle der Frau. Durch diese türkisch-islamische Synthese teilen eben die MHP und die AKP sehr viele Gemeinsamkeiten bezüglich der Rolle der Frau.
Blicken wir in diesem Zusammenhang auf die kurdischen Kämpfe in Nordostsyrien, auch Rojava genannt, gegen die Terrorherrschaft und des Völkermords des sogenannten Islamischen Staats, kurdisch auch Daesh genannt. Können wir laut Roşda Arslan ebenfalls Zusammenhänge erkennen, in der auch die türkische Regierungspartei eine Rolle hat?
Ich hatte ja schon erklärt, dass es im türkischen Rechtsextremismus ja auch die türkisch-islamische Synthese gibt. Und da gibt es eben Parallelen zum Islamismus. Und im Islamismus ist ja die Rolle der Frau auch reduziert auf ihre Reproduktion. Aber auch, also wie wir das beim Islamischen Staat, also beim IS beobachten konnten, hatte die Rolle der Frau ja auch die Rekrutierung von anderen Frauen, weil eben Frauen gebraucht werden oder gebraucht wurden in der Zielerreichung des Islamischen Staates. Das heißt also, dass diese Rolle der Frau natürlich sehr viele Parallelen mit dem türkischen Rechtsextremismus hat, aber auch wie mit dem deutschen Rechtsextremismus. Der Rolle der Frau, so dieses gesellschaftlich konstruierte Geschlechterrollen. Und dadurch, dass in Kobane kurdische Frauen in der YPW eben gegen diese patriarchalen und islamistischen Strukturen angekämpft haben, haben sie somit auch gezeigt, dass sie auch gegen diese gesellschaftlich konstruierte Geschlechterrollen ankämpfen und haben eben auch mit ihrer Führungsposition im Kampf in Kobane gezeigt, dass Frauen eben auch im Militär sein können und auch eben nicht nur reduziert werden können auf ihre Reproduktion, dass eben die Rolle der Frau nicht von Männern entschieden werden darf und entschieden werden soll. Diese Ideologie im Islamismus oder beim Islamischen Staat, dass eben sie nicht von einer Frau getötet werden, zeigt ja auch diese patriarchalen Strukturen in dieser militärischen Maskulinität, dass sie eben sich nicht beugen wollen gegenüber einer Frau, weil sie sich ja auch nicht gleich sehen und auch nicht gleichstellen neben einer Frau. Das hat dann natürlich auch sehr viele Parallelen mit dem türkischen Rechtsextremismus, aber auch mit der Politik der AKP. Also als der Kampf um Kobani stattgefunden hat, wurden ja die Grenzen auch geschlossen von der Türkei, weil eben sehr viele Menschen sich auch dem Kampf anschließen wollten gegen den IS. Dort hat man ja halt auch beobachten können, dass eben mit Krieg und mit Gewalt gegen Kurden und Kurdinnen auch einen nationalistischen Populismus im Land auch damit kreieren konnten. Das heißt also, dass eben durch diesen Krieg auch damit in den Wahlprogrammen propagiert wurde. Und da sieht man halt auch wieder diese Feindbilder in der Politik, sei es jetzt die MHP oder eine andere regierende Partei in der Türkei, dass eben dieses Feindbild gegenüber Kurden und Kurdinnen immer sehr präsent ist. Und dass eben vor allem in Rojava eben im Kampf gegen den IS wieder einmal klar wurde, dass kurdische Frauen, dass man eben ihre Selbstbestimmung auch wegnehmen wollte, indem man kurdische Frauen auch weiterhin aktiv bombardiert oder angreift, mit Drohnen zum Beispiel.
Was die Frage nach dem Verhältnis der türkischen extremen Rechten zu Feminismus angeht, hat Rojda Aslan einen speziellen Blick auf die Sache.
Ich kann nur im Kontext vom kurdisch-alevitischen Feminismus sprechen, weil mich eben beides betrifft. Ich bin Kurdin und Alevitin. Und der kurdisch-alevitische Feminismus hat auch eine lange Historie und beginnt auch mit der Republiksgründung der Türkei, weil eben durch das Ziel der homogenen Ethnisierung der kompletten Bevölkerung angestrebt wurde, beziehungsweise auch vor und während und nach der Republiksgründung, hat sich somit auch ein kurdisch-alevitischer Feminismus etabliert durch kurdisch-alevitische Frauen. Wie zum Beispiel während des Dersen-Genozides gab es eine sehr bekannte Scharfschützin. Das war eine kurdisch-alevitische Frau, die Sarifeh Hatun. Sie war die Ehefrau von dem damaligen Ali Sheikh, die Widerstand geleistet haben gegen die Unterdrückung und Kolonialisierung der Jungtürken. Dieser Feminismus hat sich dann später durch weitere Unterdrückung nochmals verstärkt, weil also es sind sehr viele Pogrome passiert, sehr viele Massaker, der Dersen-Genozid. Und in den 80ern gab es eine der brutalsten Putsche in der Geschichte der Türkei, wodurch eben sehr viele kurdisch-alevitische Frauen sich der kurdischen Arbeiterpartei angeschlossen haben, also der PKK. Und dieser Feminismus hat sich in dieser Bewegung auch sehr stark etabliert, gegen patriarchale Normen und gegen die Marginalisierung und sexualisierte Gewalt gegenüber kurdische Frauen, insbesondere kurdisch-alevitische Frauen.
Das Thema der Beiträge lautet Antifeminismus in der Postmigrationsgesellschaft, weshalb wir nun auch auf die Postmigrationsgesellschaft in Deutschland fokussieren. Der Bundeszentrale für politische Bildung zufolge leben in der Bundesrepublik 1,5 Millionen ImmigrantInnen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Damit sind nach Staatsangehörigkeit gemessen TürkInnen die größte ausländische Bevölkerungsgruppe. Doch wie spiegeln sich die Entwicklungen der türkisch-islamischen Synthese und des türkischen Rechtsextremismus hierzulande wider? Welchen Einfluss haben die Aspekte auf die türkischen Communities? Rojda Aslan blickt dazu auf die Geschichte und nennt in der Folge mehrere prominente Beispiele.
Also Deutschland und die Türkei haben schon seit dem Nationalsozialismus und beziehungsweise auch schon seit dem Ersten Weltkrieg, also während des armenischen Genozides, sehr enge politische und diplomatische Beziehungen gehabt und führen und pflegen diese weiter fort. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kamen eben sehr viele Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Und das bedeutet also, dass diese Menschen, die aus dieser Region kamen, somit auch ihre Ideologien mitgenommen haben. Und einer dieser Ideologien ist nun mal der türkische Rechtsextremismus. Und dadurch hat sich dieser türkische Rechtsextremismus auch in Deutschland etabliert. Und in den 80ern, als der Gründer der MHP, also der Alp-Ausland-Türkisch, nach Deutschland kam, hat er dafür geworben, dass eben die türkischen Bürger deutsch werden sollen, aber auf keinen Fall ihre türkische Kultur und Identität aufgeben. Und es wurde damit geworben, dass eben das Ziel ist, auch dieses großtürkische Reich, egal wo eben diese Menschen leben, ausgebreitet und verbreitet werden soll. Und dadurch, dass Deutschland das toleriert hat und sogar unterstützt hat, konnten sich diese Strukturen sehr stark etablieren in Deutschland. Also es haben sich mehrere Verbände gegründet, sehr viele Kulturvereine, Sportvereine. Es gibt sehr viele Fußballclubs, die nationalistische und rassistische Namen tragen. Turanen e.V. oder Turanen Sportclub und so weiter. Das heißt also, dass dieser transnationale Charakter der türkisch-islamischen Synthese sich in Deutschland fortgeschrieben hat und somit eine Kontinuität dieser rechtsextremen Ideologie in Deutschland mit sich gebracht hat. Das hatte die Konsequenz, dass eben die Menschen, die aus der Türkei geflohen sind, das heißt kurdische Personen, armenische Personen, jesidische, Pontusgriechinnen, vor allem insbesondere alevitische Personen, nach sehr vielen Pogromen gegenüber alevitischen Menschen, dass die eben Zuflucht in Deutschland gesucht haben, jedoch durch diesen transnationalen Charakter diese faschistische Ideologie hier Fuß gefasst hat in Deutschland. Und wir, obwohl unsere Familien aus diesem Land geflohen sind, um Zuflucht zu finden und Schutz zu finden, mussten die Kinder dieser Menschen diesen Rassismus auch hier in Deutschland erfahren. Ich bin auch einer dieser Personen. Also in der Schulzeit gab es einen sehr stark ausgeprägten türkischen Rassismus gegenüber insbesondere kurdische Kinder. Das hat eben angefangen wie mit, ihr habt kein Land und ihr seid alevitisch, ihr isst Schwein und ihr seid ungläubig. Also dieses, das Alevitentum wird ja auch im türkischen Rechtsextremismus als diffamiert und ketzerisch und als Ungläubige dargestellt. Wie du schon eben erwähnt hattest, tatsächlich nimmt das auch einen Charakter an, während Fußballspielen oder Wahlen in der Türkei. Also Wahlen in der Türkei ist zum Beispiel auch ein Ereignis, wo man eben sehr stark wiedererkennen kann, dass dieser Rassismus und dieser Rechtsextremismus hier in Deutschland lebt. Die Türkei hat ja auch eine Regel, dass man eben, auch wenn man im Ausland lebt, dass man trotzdem für die Türkei wählen kann, also für die türkischen Parteien. Und in Deutschland war das so. Die Grauen Wölfe in Deutschland sind mittlerweile die zweitgrößte rechtsextreme Partei bzw. Bewegung in Deutschland. Die waren eigentlich die erste größte rechtsextreme Gruppierung, aber jetzt nach der AfD ist sie die zweitgrößte rechtsextreme Gefahr in Deutschland. Mit 18.500 ungefähr, also circa 18.500 Mitglieder. Aber wenn man sich eben diese Türkei-Wahlen anschaut von 2023, haben mehr als 90.000 Menschen mit türkischem Pass in Deutschland für die MHP gewählt. Da sieht man eben, dass diese Ideologie es geschafft hat, hier in Deutschland Fuß zu fassen und sich auch stark in Strukturen und Vereinen zu etablieren, auch während Fußballspielen. Also wir haben ja auch bei der letzten EM mit beobachten können, wie ein türkischer Fußballspieler den Wolfsgruß gezeigt hat während des Spiels gegen Österreich. Das war sehr bewusst gemacht, weil Österreich eines der ersten Länder in Europa war, die die Grauen Wölfe offiziell verboten hat. Weil Deutschland hat es noch nicht gemacht, aber Österreich ist das erste Land gewesen, das eben diesen türkischen Rechtsextremismus verboten hat. Und deswegen hat der türkische Fußballspieler auch diesen Wolfsgruß gezeigt. Zusätzlich war das auch kein Zufall, dass dieser Wolfsgruß auch am 2. Juli gemacht wurde. Also das Spiel war zufälligerweise auf den 2. Juli geplant und der 2. Juli ist für uns alevitische Personen einer der tiefsten Narben in der alevitischen Geschichte, weil eben am 2. Juli 1993 35 alevitische Personen von türkischen Rechtsextremen in der Türkei in Sivas verbrannt wurden. Also das Hotel von diesen Menschen, das war während eines Kulturfestivals für Pir Sultan Abdal, eine sehr wichtige Figur im Alevitentum. Und es wurden 35 Personen bei lebendigem Leib verbrannt. Und es war kein Zufall, dass eben dieser türkische Fußballspieler an dem Tag diesen Wolfsgruß gemacht hat. Das heißt also, ja, der türkische Rechtsextremismus ist in Deutschland nicht nur angekommen, sondern er hat sich hier etabliert und er wird toleriert, solange Deutschland diese Strukturen und diese Vereine nicht verbietet.
Den laschen Umgang in Deutschland mit türkischem Rechtsextremismus verdeutlicht Droşta Arslan, wenn wir ein mögliches Verbot der Grauen Wölfe in den Blick nehmen.
Deutschland ist, was eben das Verbot gegenüber der Grauen Wölfe angeht, sehr schwach. Das liegt natürlich auch viel mit der Beziehung zu der Türkei. Die Grauen Wölfe werden in Deutschland schon seit mehreren Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber das war es auch. Also es gab 2020 einen Beschluss bzw. ja, eine Überlegung, ein Organisationsverbot der Grauen Wölfe zu prüfen. Aber das war es dann auch. Also es wird gesagt, es wird geprüft, aber es gibt wissenschaftlich schon sehr viele Anhaltspunkte und Thesen, die eben beweisen, dass die Grauen Wölfe das demokratische Leben in Deutschland gefährden. Deswegen versuchen viele Vereine von alevitischen bis zu kurdischen, bis zu armenischen, versuchen eben, dass wenigstens ein Organisationsverbot angestrebt wird in Deutschland, das schon längst fällig ist. Vor allem kurdische Personen haben schon in den 90er Jahren angefangen zu warnen, dass wenn diese Strukturen weiterhin toleriert werden, dass das sehr gravierende Auswirkungen für das demokratische Miteinander und das demokratische Leben der Gesellschaft haben wird. Und Deutschland hat es toleriert und die Strukturen konnten sich etablieren, sie konnten sich gründen. Und tatsächlich ist es auch dazu gekommen. Und es ist immer noch so, dass eben sehr viele Kinder vor allem in Schulkontexten weiterhin diskriminiert und rassistisch angefeindet werden, nur weil sie einer bestimmten ethnischen oder religiösen Bevölkerung oder Gruppe angehören. Deswegen ist es schon längst an der Zeit, wie eben Österreich das gemacht hat, dass auch Deutschland nachzieht und endlich ein Organisationsverbot verabschiedet.
Genau wie Rebecca Blum im ersten Beitrag sieht auch Rojda Arslan eine Leerstelle in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik Antifeminismus in der Postmigrationsgesellschaft. Hier mit dem Fokus auf die türkische extreme Rechte. Nicht Betroffene würden sich dem kaum annehmen, wie Rojda
In
erklärt.
postmigrantischen Communities wird das Thema leider nicht ausreichend diskutiert. Dieses türkische Milieu sehr stark ist in migrantischen Communities. Leider auch in wissenschaftlichen Bereichen finden diese Diskussionen immer wieder von betroffenen Menschen statt. Das heißt, Menschen wie ich, die eben von diesem türkischen Rechtsextremismus betroffen sind. Aber in diesem Kontext brauchen wir eigentlich viel mehr von Menschen, die aus diesen Strukturen auch kommen und es auch geschafft haben, aus diesen Strukturen sich wegzureißen, dass sie eben wissenschaftlich und politisch sehr viel beitragen, aufzuklären. Also Aufklärungsarbeit ist in diesem Bereich enorm wichtig, damit eben verhindert wird, dass weitere Kinder mit türkischem Hintergrund eben in diese Strukturen sich engagieren und sich dann auch radikalisieren lassen. Wissenschaftlich gibt es immer die bekannten Wissenschaftlerinnen, die eben in diesen Bereichen arbeiten und auch seit Jahrzehnten davor warnen, dass eben dieser Rechtsextremismus stärker wird in Deutschland, solange es halt nicht verboten wird. Und es ist sehr traurig, dass wir in der Wissenschaft sehr wenige Mitstreiterinnen haben. Es sind, wie gesagt, immer meistens Menschen, die eben von diesem Rechtsextremismus betroffen sind. Und wir würden uns natürlich mehr wünschen, dass eben viel mehr auch ja, Wissenschaftler aus der Mehrheitsgesellschaft viel mehr dazu beitragen, weil ich meine, wir reden zwar über den türkischen Rechtsextremismus, aber Rechtsextremismus bleibt Rechtsextremismus. Und ob es jetzt der deutsche Rechtsextremismus oder der türkische ist, es gibt immer Parallelen zwischen Rechtsextremen. Und deswegen sind Rechtsextreme auch immer in Kontakt, ob es jetzt in Amerika ist, in Kanada, in Australien, in Deutschland, in der Türkei. Also es sind Strukturen, die eben ähnliche Feindbilder haben und das Ziel haben, eben dieses demokratische Leben zu gefährden.
Rojda Arslan hat eine klare Vorstellung, worin die Ansätze liegen sollten, um an der Situation etwas zu ändern.
Aufklärungsarbeit in Schulen vor allem, weil Schulen und Bildungskontexte sind ja der Nährboden für extremistische Ideologien. Das heißt, wir sprechen hier von jungen Menschen, von Teenagern, die eben in diesem Alter sehr leicht zu formen sind. Deswegen ist Aufklärungsarbeit, Workshops und so weiter und so fort in Schulen extrem wichtig. Warum das auch so wichtig ist, weil wir haben ja schon vorhin über die Verharmlosung gesprochen. Und tatsächlich findet diese Verharmlosung viel mehr in schulischen Kontexten statt, Also ich habe auch jüngere Cousinen und frage auch immer wieder, wie so die Debatte, Diskussion in den Schulen aussieht. Und zum Beispiel nach dem Fußballspiel, also nach der EM, wo eben dieser Wolfsgruß gezeigt wurde, gab es Diskussionen und Debatten in Schulen, wo eben sehr viele Kinder mit türkischem Hintergrund, also die Familien haben, die aus diesen politischen Strukturen kommen, das verteidigt haben und das verharmlost haben, indem sie gesagt haben, ja, das heißt ja nur, dass wir stolz darauf sind, türkisch zu sein und dass wir stolz auf unsere Kultur und Identität sind. Und diese Verharmlosung ist halt extrem gefährlich, weil eben diese jungen Menschen dann davon überzeugt sind, auch in diesen Strukturen sich zu engagieren und sich radikalisieren zu lassen. Also das ist definitiv ein sehr wichtiger Präventionsbereich, also wo viel Präventionsarbeit geleistet werden muss. Zweitens muss politisch viel mehr geschehen. Also einfach ein Organisationsverbot beobachten und prüfen lassen. Also wir haben ja jetzt schon fast 2026, also es ist schon seit 6 Jahren wieder her, dass es eben geprüft werden sollte. Aber was ist denn das Ergebnis? Also wir wollen Ergebnisse sehen, wir wollen diese Prüfung sehen. Also was braucht denn der Bundestag und Deutschland noch, um zu erkennen, dass der türkische Rechtsextremismus genau so gefährlich ist wie der deutsche Rechtsextremismus. Deswegen ist politisch da auf jeden Fall ein Organisationsverbot essentiell, um eben auch die Radikalisierung von jungen Menschen zu verhindern. Was noch wichtig ist, als dritter Punkt, ist eben, dass man die Erfahrungen der betroffenen Menschen anerkennt. Das ist hier, glaube ich, auch in Deutschland leider immer sehr oft ignoriert wurde. Denn kurdische Menschen, armenische Menschen, alevitische Menschen haben schon seit Jahrzehnten gewarnt von den Strukturen. Also ja, das eine ist einmal die Ideologie, aber das Gefährliche daran ist ja diese Strukturen. Und wichtig ist, dass eben diese Betroffenheit der Person anerkannt wird, dass eben zugehört wird und auch Handlungsempfehlungen von diesen Menschen für Theorie und Praxis auch seriös angenommen und umgesetzt wird.
Doch nicht jede und jeder hat die Möglichkeit, auf höherer politischer Ebene mitzuentscheiden. Es gibt aber etwas, was nach Rojda Arslans Ansicht nach alle tun könnten.
Solidarität ist hier sehr wichtig. Deswegen ist ja Aufklärungsarbeit so essentiell, weil Aufklärungsarbeit dient halt nicht nur dazu, dass nur Kinder mit türkischem Hintergrund, die aus Familien kommen, die eben diesen Ideologien entsprechen, verhindert, sich zu radikalisieren oder auf der anderen Seite eben Betroffenen irgendwie die Plattform zu geben. Hier ist sehr wichtig, dass die Mehrheitsgesellschaft versteht, dass es keinen Unterschied gibt, was für einen Rechtsextremismus wir behandeln. Weil Rechtsextremismus, habe ich ja schon eben erwähnt, ist eine Gefährdung für das demokratische Leben der gesamten Mehrheitsgesellschaft. Und hier ist es wichtig, dass eben Menschen, die überhaupt keine Berührungspunkte mit diesem Rechtsextremismus haben, verstehen, was es für Auswirkungen hat, dass eben ein Rechtsextremismus aus postmigrantischen Gesellschaften auch bestehen kann. Und was für Auswirkungen das auf die Mehrheitsgesellschaft hat. Wir versuchen zu erklären, ja, wir sind zwar betroffen, aber es geht ja nicht nur um uns, sondern es geht darum, dass wir rechtsextreme Ideologien keine Plattform geben dürfen. Und deswegen ist ja wichtig, dass, sagen wir mal, ihr seid in Schulkontexten, ihr arbeitet als Lehrer oder Lehrerinnen oder ihr seid an Unis oder auf der Arbeit. Also zum Beispiel, mein Vater ist Lkw-Fahrer und hat auch auf seiner Arbeit zig rassistische Anfeindungen erleben müssen von türkischen Rechtsextremen. Das heißt also, dieser Rechtsextremismus ist in allen Bereichen vertreten. Und was man da zum Beispiel machen kann, ist, dass man eben das versteht, dass es hier um einen Rechtsextremismus geht und da auch präventiv und aktiv auch was dagegen macht. Sei es bei Witzen zum Beispiel. Also kurdische Kinder müssen sich viel zu oft anhören, dass es ja kein Kurdistan gibt oder dass alevitische Menschen ja ungläubig sind oder nichts wert sind, dass eben mit alevitischen Mädchen und Frauen sexualisiert umgegangen wird, dass man eben bei solchen Situationen eben auch Haltung zeigt. Und Haltung ist auch Solidarität und diese brauchen wir als betroffene Personen, dass eben genau wie wir gegen den deutschen Rechtsextremismus hier standhalten, müssen wir aber auch alle gemeinsam gegen jede Form von Rechtsextremismus ja aktiv standhalten und gemeinsam eben gegen diese Strukturen auch ankämpfen.
Ihr hörtet ein Gespräch mit der Menschenrechtsexpertin Roshda Aslan als zweiter von drei Beiträgen im Rahmen des Medienprojekts Antifeminismus in der Postmigrationsgesellschaft der Freiburger Innenzeitung. Das Projekt wird finanziert durch das Bundesprogramm Demokratieleben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.